Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Museum. Andreas hier. Heute geht es tatsächlich nicht um eine Ausstellung oder ein Objekt, sondern um eine ganze Person. Und zwar um den Biologen Paul Kammerer, der um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts in Wien gelebt und gearbeitet hat. Was das jetzt alles mit Im Museum zu tun hat? Naja, ich bin auf ihn bei einem Besuch im Naturhistorischen Museum in Wien gestoßen, wo auch noch bis heute viele Briefe aus seinem Nachlass liegen. Und das Spannende an dieser Person, die ich vorher noch nicht gekannt habe, bevor diesem Museumsbesuch, ist, dass er zu seiner Zeit einer der bekanntesten Wissenschaftler überhaupt war. Die New York Times sah in ihm sogar so etwas wie den nächsten Darwin. Um ihn herum entspannte sich dann auch ein außergewöhnlicher Wissenschaftskriminalfall, der weit über Wien hinaus Aufmerksamkeit erregt und bis heute in Teilen ungeklärt ist. Um genau darüber zu sprechen, habe ich mir den Kamera-Experten Klaus Taschwer eingeladen, der mit seinem Buch mit dem Titel Der Fall Paul Kammerer ganz neue Quellen und Belege gefunden hat, die dieser fantastischen Geschichte noch einmal eine ganz andere Wendung geben. Hallo Klaus, es freut mich, dass du da bist. Stell dich doch bitte gleich mal selber vor.
Hier sitzt Klaus Taschwer. Ich bin hauptberuflich Wissenschaftsjournalist bei der Tageszeitung Der Standard. Schreibe aber nebenbei Bücher, die sich vor allem mit der österreichischen Wissenschaftsgeschichte, vor allem im 20. Jahrhundert beschäftigen. Habe eine Biografie über, oder eigentlich mehrere Biografien gemeinsam mit dem Kollegen Benedikt Vöger über Konrad Lorenz verfasst. Habe mich mit der Geschichte der Universität Wien beschäftigt, aber auch mit Paul Kammerer, einem österreichischen Biologen, der vor ziemlich genau 100 Jahren durch Selbstmord, durch Suizid aus dem Leben geschieden ist.
Ich bin ja auf den Paul Kammerer gestoßen, indem ich für diesen Podcast das Naturhistorische Museum in Wien besucht habe. Und da hat mir die Silke Schweiger, das ist die hat die Leitung der, jetzt muss man bitte helfen, dass sie das Wort richtig ausspricht.
Herpetologie,
genau. Die hat mich da durch die Herpetologie durchgeführt und da ist dann zufällig im Gespräch mit ihr der Name Paul Kammerer gefallen. Und sie hat nur angedeutet, dass das einer der zu seiner Zeit bekanntesten Biologen seiner Zeit war und gleichzeitig aber auch einer der umstrittensten. Und das hat mich dann fasziniert und ich habe dann mal ganz kurz recherchiert und so bin ich dann nämlich über dein Buch gestolpert, das du, glaube ich, im Jahr 2016 geschrieben hast oder veröffentlicht hast und das heißt Der Fall Paul Kammerer, wo genau diese Geschichte des Paul Kammerers, diese unfassbar faszinierende Geschichte erzählt wird. Für Menschen, die wie ich diesen Namen vorher noch nie gehört haben. Wie kann man diese Person umschreiben?
Im Untertitel heißt es das abenteuerliche Leben des umstrittensten Biologen seiner Zeit. Du hast erwähnt, Paul Kammerer war zu seiner Zeit, also er hat von 1880 bis 1926 gelebt, sowas wie ein Superstar der Biologie, ist in manchen Medienberichten als der zweite Darwin gehandelt worden. Er war jedenfalls in aller Munde, nicht nur in Österreich im deutschsprachigen Raum, sondern eigentlich weltweit. Wie bekannt er war, lässt sich vielleicht anhand der Nachrufe ablesen. Also die deutschen und österreichischen Tageszeitungen waren natürlich voll davon, auch weil das Ganze mit mehreren Rätseln umgeben war, warum er Suizid begangen hat, was da dahinter stand. Das kann man aber auch daran ablesen, dass Tageszeitungsartikel von Sydney bis Moskau, von New York bis London erschienen sind. Das heißt, es war ein Weltereignis in gewisser Weise. Man kann es aber auch daran ablesen, und das kann man auch auf YouTube nachschauen, dass ein berühmter sowjetischer Politiker, nämlich Anatoli Lunatscharsky. Das war der Volkskommissar für Aufklärung in unsere Amtsgeschäfte übersetzt, der Kultur- und Wissenschaftsminister der damaligen Sowjetunion. 6 Wochen nach dem Suizid von Kamera ein 7-aktiges Drama fertiggestellt hat, warum sich Kamera mutmaßlich in Buchberg am Schneeberg das Leben genommen hat. Und es wurde dann 1928 in einer riesigen deutsch-sowjetischen Filmproduktion auch zu einem großen, abendfüllenden Stummfilm gemacht, der aber dann sofort in Deutschland verboten worden ist aus politischen Gründen. Über dieses Verbot hat damals sogar die New York Times berichtet. Das heißt, es gab auch dann nochmal ein Nachleben Paul Kameras.
Über den Suizid sprechen wir dann eh später, weil das gehört ja zum Kern eigentlich der Kriminalgeschichte. Aber zuerst nochmal ganz kurz eben, warum war er so umstritten?
Die Frage, warum er so umstritten war, lässt sich heute nur mehr zum Teil ganz einfach verstehen. Paul Kamera war der letzte und wichtigste Biologe, der durch Experimente zu zeigen versuchte, dass es sowas wie die Vererbung erworbener Eigenschaften gibt. Ich erläutere das vielleicht am besten an einem seiner Experimente. Er hat, du hast Herpetologie angesprochen, also er hat sehr viel mit Amphibien und Reptilien experimentiert, zum Beispiel auch mit Feuersalamander, über die er auch seine Dissertation geschrieben hat. Und er hat Feuersalamander auf gelben Boden, also eher so gelblicher Tonerde gehalten und auf schwarzem Boden gehalten und sich dann angeschaut, ob sich an der Fleckenzeichnung der Tiere, die sind bekanntlich schwarz und haben gelbe Flecken, ob sich daran etwas verändert. Und laut seinen Experimenten werden diese auf gelblichem Boden gehaltenen Tiere tatsächlich gelber, haben größere gelbe Flecken, die auf schwarzem Boden haben schwärzere Flecken und das vererbt sich auch über mehrere Generationen. Und da gab es noch mehrere andere Experimente, mit denen Kamera das versucht hat zu zeigen. Und es war ein wichtiger oder der wichtigste experimentelle Beweis für, das nannte man damals auch Neolamarckismus. Und rund um 1900 gab es heftige Diskussionen darüber, ob die Evolution nur durch Selektion passiert. Dann war aber die Frage, wie entstehen neue Arten? Geht sich das mit der Selektion über einige wenige Generationen überhaupt aus? Oder gibt es da noch andere Prinzipien, die wirken? Kamera war eigentlich ein großer Darwin-Anhänger, aber was er versucht hat, war eben auch zu zeigen, dass Umweltbedingungen eine ganz zentrale Rolle dabei spielen, was Eigenschaften von in dem Fall Tieren angeht, also auch was ihr Verhalten angeht und dass sich das durch die Veränderung von Umweltbedingungen verändern lässt.
Das klingt ja heute schon eigentlich sehr nachvollziehbar, weil wir vielleicht diejenigen da draußen, die sich mit solchen Dingen beschäftigen, natürlich heute so ein Schlagwort im Kopf haben wie die der Epigenetik, also dass unsere Umweltbedingungen durchaus auch Einfluss auf unseren genetischen Pool in der Zukunft haben können. Aber ich glaube, und das war für mich so überraschend und das ist auch wirklich großartig herausgearbeitet in deinem Buch, ist, was für eine große politische Frage das zu dieser Zeit war. Also die Frage nach, sind wir als Lebewesen über unsere Umwelt veränderbar oder ist es tatsächlich das Survival of the Fittest, wenn man es jetzt extrem zuspitzt auf diesen Darwinismus, der damals auch gegeben war, Survival of the Fittest und zufällige Selektion oder ist es tatsächlich die Möglichkeit, Menschen, Tiere und die Natur an sich über ihre Grundbedingungen umzuformen. Aber warum, erklär das mal, warum ist das überhaupt so eine große politische Frage gewesen?
Ja, ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, dass in der Zeit rund um den Ersten Weltkrieg die ganzen Wissenschaften, auch die Naturwissenschaften und Wissenschaftler sehr viel politisierter und ideologisierter gewesen sind. Also das 20. Jahrhundert war auch so ein bisschen das Zeitalter der Ideologien und das hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass in der Sowjetunion oder die Sowjetunion durch die Machtübernahme der Kommunisten gegründet worden ist, auch als Gegenmodell zum Westen. Und es gab auch schon vor Kamera, wenn man etwa an Hekeltek denkt, Biologen, die sich sehr stark politisch, ideologisch äußerten. Also Haeckel war ein sogenannter Monist, aber auch ein radikaler Kritiker der katholischen Kirche. Mhm. Und
ganz kurz, Monist ist, was heißt das?
Monist ist auch eine völlig verschwundene Denkrichtung, die quasi alles auf eine Denkart zusammenfasst, also Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften. Es gibt keinen Gott, keine Religion. Es ist eine Art säkularer Wissenschaftsglaube. Mhm. Etwas, was wahnsinnig beliebt war rund um die Jahrhundertwende, aber völlig von der Geschichte sozusagen weggespült worden ist. Aber um noch einmal zurückzukommen auf die ganzen Ideologiefragen, also eben rund um den Ersten Weltkrieg wird es sehr virulent. Die Biologie spielt insofern auch noch eine zentrale Rolle, als man eben damals nachzudenken begann, wie man zu einer besseren Gesellschaft, zum neuen Menschen kommt, also insbesondere in der Sowjetunion. Und im Prinzip standen da idealtypisch sich zwei Ansätze gegenüber, also sowohl jetzt innerhalb der Wissenschaft als auch in der, wie wir heute sagen würden, Biopolitik. Also auf der einen Seite gab es die damals gerade aufkommende Genetik und Leute, die sich also Genetik, der Begriff ist selbst erst 1912 von William Bateson, über den wir vielleicht noch reden werden, eingeführt worden, also die sich mit dem beschäftigt haben, was wir von unseren Vorfahren erworben haben und was quasi nicht veränderbar ist. DNA kannte man damals noch nicht, also da waren gerade erst mal die Chromosomen entdeckt, es war völlig unklar, was jetzt eigentlich der Träger der Erbinformation ist. Auch Erbinformation, das Begriff gab es nicht, aber es war klar sozusagen, dass es gute und schlechte Merkmale gibt und die damals in Deutschland entstehende Rassenhygiene, die stand so auf genetischen Beinen und die ging davon aus, dass man zu einer besseren Gesellschaft kommt, wenn man jetzt dieses unter Anführungszeichen minderwertige Leben irgendwie auslöscht durch sogenannte negative eugenische Maßnahmen. Und auf der anderen Seite gab es jetzt wieder idealtypisch formuliert eher Biologen, Biologinnen gab es nur sehr wenige, die mehr den Fokus auf die Umwelt gelegt haben und gezeigt haben, so eben wie Kamera oder versucht haben zu zeigen, dass eben Umweltbedingungen ganz zentral sind, um künftige Generationen von Menschen sozusagen nicht nur bessere Lebensbedingungen zu liefern, sondern das würde auch zu einer, heute würde man sagen, genetischen oder epigenetischen Verbesserung führen. Und das ist etwas, was eben auch die Sowjets an Kamera interessiert hat. Also kurz vor seinem Suizid hat er auch eine Professur an der Kommunistischen Akademie der Wissenschaften erhalten, nicht zuletzt aufgrund von Lunacharsky, weil das ideologisch sehr gut gepasst hat. Also wenn man entsprechende Lebensumstände, Umweltbedingungen für den Menschen verändert, dann würde das auch zu einer besseren Gesellschaft führen. In gewisser Weise war das auch das biopolitische Grundkonzept vom Roten Wien, wenn man sich an Tandler, an Tandler denkt, Julius Tandler, Mediziner, Anatom, der Gesundheitsstadtrat war, der einerseits zwar auch sich einige eugenische und Anführungszeichen Fehltritte leistete und auch meinte, dass man Minderwertige vernichten sollte, wie auch immer, etwas, was er nicht umgesetzt hat, aber was immer ein Makel auf seinem ansonsten relativ weißen Hemd bleibt. Und auch Kamera hat diese ganzen eugenischen Maßnahmen in den USA beobachtet, darüber geschrieben, aber letztlich eben vor allem diese These vertreten, wenn man eben Umweltbedingungen entsprechend verändert, dann würde das auch zu einer besseren Gesellschaft führen. Und die waren damals auch wahnsinnig optimistisch, obwohl die natürlich kaum jetzt wirklich medizinische Eingriffsmöglichkeiten hatten, aber die dachten wirklich, dass der Mensch, genauso wie die Tiere, sehr plastisch wären, formbar sind, egal ob es jetzt unter Anführungszeichen Rasse oder Geschlecht ist. Da gab es auch Experimente an der Biologischen Versuchsanstalt, wo Kamera gearbeitet hat, also dass Geschlechtsumwandlungen problemlos möglich sind. Und wenn Geschlechtsumwandlungen möglich sind, dann ist auch die Hautfarbe ein geringes Problem, könnte man auch durch Umweltbedingungen entsprechend verändern. Also da gab es einen wahnsinnig großen Optimismus, dass das alles gestaltbar und veränderbar sei. Und Kamera war mit auch ein Hauptprotagonist, nicht nur dieses Neolamarckismus auf wissenschaftlicher Seite, sondern auch sozusagen dieser ganzen biopolitischen Weiterdenkungen unter Anführungszeichen, also wie man das Ganze auch politisch fruchtbar machen kann für eine bessere Gesellschaft.
Und das ist ja das Spannende an der Person, dass er fast so wie ein Scharnier zwischen zwei Blöcken gestanden ist, in einer gewissen Weise, so habe ich das gelesen. Einerseits der Lamarckismus, der eben davon ausgeht, dass wir alle unsere Lebensumstände verändern können und somit auch den Menschen verändern können, und andererseits der aufkommende Nationalismus und Antisemitismus, der ja genau diese Dinge abgestritten hat. Und deswegen hat sich dieses Thema dann so politisiert, und diese Politisierung hat sich ja dann quasi quer durch alle Wissenschaftsinstitutionen auch gezogen, in denen Kamera gewirkt hat. Das sind wir jetzt ja mitten im Kriminalfall, weil vorher haben wir davon geredet, dass Kamera, du bist ja eingestiegen damit, mit der internationalen Aufmerksamkeit, die dieser Biologe genossen hat, eben aufgrund seiner teilweise sehr umstrittenen Forschungsergebnisse. Und über Jahre hinweg hat er sich da in dieser Öffentlichkeit bewegt. Und dann tatsächlich ist dann plötzlich ein US-amerikanischer Biologe nach Wien gereist und hat eine seiner Präparate, diese Geburtshelferkröte, untersucht und ist dann plötzlich draufgekommen und hat beweisen können, dass diese Mutationen, die Kamera als Beweis für seine Theorie angeführt hat und die in dieser Kröte ersichtlich waren, die wurden gefälscht. Man hat plötzlich festgestellt, dass da Tinteninjektionen vorgenommen worden sind.
Genau. Du hast erwähnt, also dieser Herpetologe Gladwin Kingsley Noble, ein 30-jähriger Forscher am American Museum of Natural History in New York, also um dem Museumsthema Ehre zu tun, dieses Podcasts, der ist extra wegen dieses Präparats der Geburtshelferkröte nach Wien gereist und hat sich das in der Biologischen Versuchsanstalt, die im Prater stand, an der Prater Hauptallee, angeschaut. Jetzt vielleicht noch ein bisschen zu dieser Geburtshelferkröte. Also biologisch, was hat Kamera dazu zeigen versucht? Geburtshelferkröten sind die einzigen Kröten, die sich im Gegensatz zu allen anderen an Land paaren. Das bedeutet, dass die keine Brunftschwielen haben und andere Merkmale, die die Paarung im Wasser erleichtern. Also das Männchen hat bei anderen Fröschen, Froscharten, diese Brunftschwielen und andere Merkmale, um sich am Weibchen festhalten zu können bei der Kopulation. Geburtshelferkröten, weil sie sich an Land paaren, haben das nicht. Die heißen übrigens so, weil die Männchen dann die Eier aufgewickelt am Rücken mit sich herumtragen. Also die Männchen sind sozusagen die Geburtshelfer. Die haben aber eben keine Brunftschwielen. Und was dem Kamera laut seinen Experimenten gelang, war, durch die Veränderung von Umweltbedingungen in den Terrarien, und Kamera war ein, das steht außer Zweifel, exzellenter Amphibien- und Froschhalter und Terrarienexperte, was ihm gelang ist, diese Geburtshelferkröten tatsächlich ins Wasser zu zwingen bei warmen Temperaturen, und die haben dann unter Wasser kopuliert und tatsächlich haben sich dann bei diesen Männchen diese Brunftschwielen und andere Merkmale herausgebildet, um sich an den Weibchen festklammern zu können. Und das hat sich dann laut Kamera auch über Generationen weiter vererbt. Und das war so das Schlüsselexperiment, das nicht widerlegt worden ist bis zum Jänner 1926, um zu zeigen, dass es sowas wie die Vererbung erworbener Eigenschaften, eben die erworbenen Brunftschwielen, gibt. Und um vielleicht auch noch zu veranschaulichen, wie wichtig diese Geburtshelferkröte war, also allein in der Fachzeitschrift Nature, das ist so eine der wichtigsten, also heute jedenfalls die wichtigste Wissenschaftszeitschrift der Welt, gab es nicht weniger als 30 Texte, die sich nur mit diesem einen Exemplar beschäftigten. Also nicht alles Fachartikel, aber eben auch Briefe, Kommentare von Forschenden und so weiter und so fort. Also das stand wirklich im Zentrum der Diskussion, und insofern ist schon auch nachvollziehbar, warum dieser Herr Nobel nach Wien kam, um sich das anzuschauen. Andererseits ist es wieder nicht nachvollziehbar, weil Kamera dieses Exemplar kurze Zeit vorher bei einer England-Tournee seinen erbittertsten Feinden, unter anderem auch William Bateson, gezeigt hat. Und die haben das eigentlich auch relativ gründlich untersucht. Jedenfalls muss die Kamera davon ausgehen, dass die das sehr genau unter die Lupe nehmen werden. Und bei dem England- und Schottland-Aufenthalt hat da jetzt niemand wahnsinnig große Zweifel geäußert. Und was noch dazu kommt, was verdächtig ist, und das verdankt sich den Recherchen von Kössler, der hat zwei Biologen die Aufgabe gestellt, was passiert, wenn man Froschpräparaten oder Geburtshelferkrötenpräparaten tatsächlich Dusche injiziert in ihre vorderen Extremitäten. Was passiert dann mit dieser Dusche? Zerrinnt die nicht gleich? Und die haben dann tatsächlich, jedenfalls einer davon, hat herausgefunden, dass in wenigen Wochen die Dusche völlig diffundiert und dass diese schwarzen Flecken an den vorderen Extremitäten zerrinnen und dann eigentlich nicht mehr sichtbar sind. Insofern kam Köstler zum Schluss, dass wenn jemand Dusche injiziert hat, der das dann in kurzer Zeit vor dem Eintreffen von Nobel aus New York getan haben muss. Sprich, diese Person muss gewusst haben, dass der mehr oder weniger aus heiterem Himmel nach Wien kommt. Aber da kam dann Köstler nicht wirklich weiter, weil er ja vielleicht nicht so gründlich recherchieren konnte. Und er möglicherweise auch andere Verdachtsmomente hatte, nämlich vor allem auch die Briten in Verdacht hatten, dass die William Bateson irgendwas gegen ihn hatten, also auch um seine Geschichte mit dem Neo-Darwinismus ein bisschen besser zu erzählen. Mhm. Jedenfalls konnte Köstler dieses Rätsel nicht lösen und mich hat es, seitdem ich das Buch gelesen habe, beschäftigt. Also einerseits, war das eine Fälschung? Wer hat gefälscht? Was war der Grund für den Selbstmord, der dann auch zu erklären ist? Mhm. Und so habe ich mich dann halt ergebnisoffen auf die Suche begeben und habe zunächst mal Köstlers Buch noch einmal auf Deutsch herausgebracht beim Janin Verlag und dafür mit einem deutschen Kollegen ein längeres Nachwort verfasst, wo wir beide versucht haben, eben zu rekonstruieren, wie das gewesen sein könnte, wo Köstler angestanden ist. Und mich hat es dann aber nicht losgelassen. Auch deshalb, weil Biologen so rund um 2010 erste Artikel verfasst haben, die sich aus biologischen Gründen wieder mit Kamera beschäftigt haben und die dann behauptet haben, dass Kamera so eigentlich der Großvater der Epigenetik und vor allem der epigenetischen Vererbung gewesen wäre. Und das war dann sozusagen noch einmal ein zusätzlicher Anreiz, also dass Kamera möglicherweise auch wissenschaftlich relevant ist heute und wissenschaftlich richtig gelegen ist. Und dann ja, habe ich halt versucht zu recherchieren und bin dann auch durch die Gegend gereist, war am American Museum of Natural History, war in Edinburgh, wo der Köstler-Nachlass liegt und habe, ich glaube, insgesamt 2 Dutzend Archive besucht, um mich da schlau zu machen.
Und da hast du dich durch Briefwechsel gewühlt und durch persönliche Notizen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ist bei dir zu Hause dann so ein großes, so ein Steckboard gewesen, wo du dann unfassbar viele Notizen
ja, das, mit roten Fäden verbunden hast? Das wäre vielleicht eher eine ganz gute Idee gewesen. Im Gegensatz zum Lorenz-Buch, das ich früher geschrieben habe, also war das schon sozusagen im Zeitalter der Digitalisierung. Das heißt, ich war da halt in den Archiven und habe halt, wo ich es durfte, nicht überall ist es erlaubt gewesen damals, halt alles abfotografiert, was ich so abfotografieren konnte und das halt im Detail studiert und gelesen. Und man ist da halt wochenlang mit der Lektüre ich habe eben auch einen Urlaub in Edinburgh verbracht und war da, ich glaube, 14 Tage oder 3 Wochen, als das Archiv dort offen hatte, in dem Archiv und habe mich halt durch den Köstler-Nachlass gewühlt, was ich damals für den besten Urlaub überhaupt erachtete, weil ich eben dieses Rätsel lösen wollte und stieß dann hier und dort auf Spuren, die mich weitergebracht haben, aber das sind halt, man liest halt hunderte Seiten und entdeckt dann ein Stichwort und oder einen Namen und kennt diesen Namen aus anderen Kontexten und bin dann irgendwann einmal so, ich glaube 2012, auch quasi durch diese Triangulation, durch die ganzen verschiedenen Quellen, darauf gestoßen, dass es möglicherweise an der Universität Wien Anfang der 20er Jahre zur Gründung einer Professorenclique kam, die quasi die philosophische Fakultät, da waren damals die Geistes- und die Naturwissenschaften vereint, antisemitisch regiert hat. Also etwas, was ich nirgendwo in der Literatur bis dahin gefunden hatte und wo es auch überhaupt keine Beweise oder konkrete Beweise dafür gab, sondern nur sozusagen ein paar Andeutungen. Und derjenige, der diese Clique gegründet hat, die unter dem Namen Bärenhöhle Insidern, also damaligen Insidern, die damals mitgemacht haben, bekannt war, der taucht auch bei dieser ganzen Kamerageschichte mehrfach auf. Also einerseits, und der hieß Otenio Abel, war ein wichtiger Paläobiologe, eigentlich der Begründer der Paläobiologie, der war aber eben ein Antikommunist, Antisozialist und ein ausgesprochener Antisemit. Also das hat sich bald mal herausgestellt und der hat dann eben, und das ließ sich durch Briefe ganz gut dokumentieren und rekonstruieren, eben so insgesamt 15 bis 18 Professoren, vor allem aus den Geisteswissenschaften, zusammengebracht, die dann bei Habilitationen und bei Professorenberufungen ständig interveniert haben und gesagt haben, der kann oder die kann nicht habilitiert werden, weil, und das waren dann immer unfassbar seltsame Begründungen. Der eigentliche Grund war, dass die jüdischer Herkunft gewesen sind und die konnten aber nicht sagen, der ist jüdisch und deshalb müssen wir ihm die Karriere verweigern, sondern die mussten dann immer irgendwelche Ausreden finden. Also ein Physiker zum Beispiel, der konnte nicht habilitiert werden, unter Anführungszeichen, weil er als Student den Institutsschlüssel verloren hat und das seinem Professor, der ihn habilitieren wollte, nicht gesagt hat. Okay. Und das klingt irgendwie natürlich alles irgendwie nicht besonders plausibel, insbesondere deshalb, weil der dann vom Heisenberg in Leipzig sofort als Assistent genommen. Also wissenschaftlich war der hochqualifiziert, aber der Verlust eines Schlüssels, den er nachmachen ließ, ohne seinen Professor zu informieren, der ihn eigentlich habilitieren will, ist irgendwie ein bisschen seltsam. Bei einem anderen Physiker sagten sie, der ist Kommunist, Lüge, weil der war Sozialdemokrat, aber eben auch jüdischer Herkunft, ging auch in die USA. Und beim Paul Kammerer, der 1918 nach dem Ersten Weltkrieg angesucht hat um den bloßen Professorentitel, also der war schon habilitiert, hat wieder dieser Otenio Abel interveniert und da ist dann ein Buch in Anschlag gebracht worden, über das man natürlich streiten kann, nämlich das Gesetz der Serie, für manche ein Kultbuch, weil es darum geht, sowas wie eine Wissenschaft des Zufalls zu begründen. Und die haben gesagt, dieses Buch ist zu populär und was auch immer und deshalb verweigern wir ihm den Professorentitel und widerstand dieser Otenio Abel dahinter. Das war alles irgendwie ein bisschen rätselhaft. Im Archiv mit den Köstler-Unterlagen fand ich dann, ich glaube, am letzten Tag, bevor ich gefahren bin, also ich habe mir das alles Material zur Entstehung des Buchs, der Krötenküsser übrigens deshalb bei der Kamera halt immer so Jux gemacht hat und Kröten geküsst hat und Mehlwürmer vor Alma Mahler gefressen hat und so weiter, dieses Material angeschaut und da sind auch die ganzen Briefe dabei von Leuten, die dann auf das Buch reagiert haben und das waren ganz viele und alle wollten die Experimente von Kamera nachmachen und was auch immer. Und es gab einen Brief aus Kalifornien von jemandem, einem Mediziner, der an der biologischen Versuchsanstalt gearbeitet hat. Und der schreibt dem Köstler, damals an der biologischen Versuchsanstalt war eine Person im Verdacht, das in Auftrag gegeben zu haben oder selbst durchgeführt zu haben, nämlich Otenio Abel.
Also die Fälschungen zu fälschen. Also
genau, oder dahinter gesteckt zu haben, weil der war dann auch nationalsozialistischer Rektor der Universität Wien und ein Antisemit und überhaupt und sowieso. Und der Köstler, der nach wie vor, das war 2 oder 3 Jahre nach Erscheinen des Buchs, an dem Fall interessiert war, schreibt dann zurück, naja, der war aber erst lang nachher Nazi-Rektor und wieso soll der Abel da irgendwas, und sozusagen hat das ad acta gelegt. Und ich wusste das aber irgendwie schon mit diesem Abel und mit dieser Bärenhöhle, und die Bärenhöhle ist schon Anfang der 20er gegründet worden, also das war dann für mich schon irgendwie ein bisschen plausibler. Es gibt dann, und dann habe ich eben versucht, da weiter dem nachzuspüren, und stieß dann auf eine ganze, also ich stieß nicht, muss ich gleich dazu sagen, auf die Smoking Gun, mit der ich endgültig beweisen könnte, dass der Otenio Abel tatsächlich dahinter stand, aber ich stieß auf sehr konkrete Hinweise, dass sich der Herr Abel und der Herr Nobel, die eigentlich wissenschaftlich nichts miteinander zu tun.
Herr Nobel war der aus den USA angereist, genau, ist.
Der war vom American Museum of Natural History. Und mir kam unter anderem unter, dass der Abel den Nobel am American Museum of Natural History wenige Monate bevor Nobel nach Wien kam, besucht hat. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Er bedankt sich auch in einem Buch über seine Amerika-Reise, also Abel, bei Nobel. Und ich bin dann auch durch Zufall im American Museum of Natural History auf einen Brief von Nobel an seinen Vorgesetzten, den damaligen Direktor, den Herrn Osborne, gestoßen, wo er davon erzählt, dass er wunderschöne Tage in Wien beim Herrn Abel verbracht hat. Dafür gibt es sonst überhaupt keine Unterlagen, weil nämlich die Korrespondenz zwischen dem Abel und dem Nobel, die es ganz sicher gegeben hat, im American Museum of Natural History verschwunden ist, nicht existiert. Und der Nachlass vom Abel ist im Besitz der Familie, und die will
mit dem wenig zu tun haben.
Aber es gibt sozusagen noch mehrere andere Briefe, die darauf hindeuten, dass der Nobel mit den Wienern, namentlich mit dem Abel, ganz eng in Kontakt gestanden ist. Also er war bei ihm, und Abel war vorher im American Museum of Natural History bei Nobel. Das heißt, die hatten ganz sicher Kontakt. Es gibt da noch einen Text vom Kammerer, der erst kurz nach seinem Tod erschien, wo er über die Biologie in Wien schreibt und wo er auch davon schreibt, dass der Abel zwar ein interessanter Wissenschaftler ist, aber auch ein fürchterlicher Antisemit. Und es gibt auch einen Text über, muss ich wieder eine neue Person einführen, Hans Pschibram, das war der Direktor und Gründer der Biologischen Versuchsanstalt bzw. Vivarium,
wo Kammerer
gearbeitet hat, genau. Und für den war der Selbstmord von Kammerer und dieser ganze Fälschungsskandal eine unglaubliche Tragödie, weil damit sein ganzes Institut natürlich auch diskreditiert war. Das heißt, der Hans Pschibram hat wahnsinnig unter dieser ganzen Geschichte gelitten, und in einer Biografie, die sein Bruder, ein Physiker, über Hans Pschibram geschrieben hat, heißt es, dass der Hans Pschibram gewusst hat, wer der Fälscher gewesen sein dürfte, weil er aber so ein Gentleman war, hat er das nie öffentlich gemacht, und er nennt diesen Namen auch nicht. Und um jetzt noch einmal zurückzukommen auf diese Bärenhöhle, also die war damals völlig unbekannt, also auch den Uni-Historikerinnen und Uni-Historikern. Das heißt, ich musste zuerst einmal auch ein Buch über diese Bärenhöhle und deren Machenschaften schreiben und einen Artikel, weil das sonst eine zu seltsame Verschwörungstheorie geworden wäre. Und im Zuge dieser Recherchen über die Bärenhöhle und ich habe mir diese ganzen Habilitationsverfahren auch angeschaut, die damals gescheitert sind, also Mitte der 20er Jahre. Und da gab es auch zwei von einer Biologin und einem Biologen, die an der Versuchsanstalt gearbeitet haben, die beide jüdisch waren. Die eine hieß Leonore Brecher und der andere Paul Weiß. Die wollten sich habilitieren, also diesen entscheidenden Karriereschritt machen. Das ist so 25 begonnen waren, das Habilitationsverfahren. Da wird dann geprüft, ob wissenschaftlich und persönlich diese beiden Personen geeignet sind. Und außerdem sind genau 25 die beiden Professuren für Zoologie vakant geworden. Und Hans Schiebram, eben der Direktor des Vivariums und außerordentlicher Professor für Zoologie an der Uni Wien, wäre natürlich der beste Kandidat gewesen, objektiv betrachtet. Und das galt es von Seiten dieser Bärenhöhle-Klick zu verhindern. Und um die Stimmung gegen diese unter Anführungszeichen jüdischen Biologinnen und Biologen zu schüren, ist es natürlich ideal, wenn man zeigen kann, dass da an dieser biologischen Versuchsanstalt eigentlich nur Fälschungen passieren.
Dass der Chef.
Der Chef deckt die Fälschungen, genau. Und Mitarbeiterinnen, die ähnliche Sachen machen wie der Kamerer. Sozusagen, der ganze Ruf war 1926 tatsächlich ruiniert und tatsächlich sind die beiden nicht habilitiert worden. Und Schiebram hat diese Professur nicht gekriegt und hat dann jahrelang versucht zu beweisen oder zu zeigen, wer hinter den Fälschungen gesteckt haben könnte, ist aber damit kläglich gescheitert.
Was ich mal gedacht habe, wie ich es mal durchgelesen habe, warum hat man diese Experimente dann nicht einfach nachgemacht? Das klingt jetzt natürlich sehr einfach, aber so, warum hat man die nicht nachgemacht, um nachzuprüfen, ob es tatsächlich möglich war, diese Pumpschwillen über diese Form von Umweltveränderungen zu provozieren, nenne ich es jetzt einmal.
Ja, das haben also sowohl Zeitgenossen von Kamera versucht, wie auch insbesondere dann nach der Veröffentlichung des Köstler-Buchs auch Zoologen wieder und als das mit der ganzen Epigenetik hochkam, gab es wieder einige Versuche dieser Art oder neue zoologische Erklärungen, warum das, was Kamera da angeblich beobachtet hat, stattgefunden haben könnte. Das Problem ist, dass diese Versuchsreihen wahnsinnig aufwendig sind, sowohl sozusagen was das Tiermaterial angeht, als auch was das Zeitbudget angeht. Und das kann sich eigentlich kein moderner Forscher, keine moderne Forscherin leisten. Also Kamera hat wirklich quasi nicht erst ab seiner Dissertation, sondern schon vorher mit diesen Zuchtreihen begonnen und das ging tatsächlich über Jahre, weil die sich ja auch nicht so wie Mäuse quasi monatlich paaren und regelmäßig Nachwuchs zeugen und anders als Fruchtfliegen, wo das quasi im Tagesrhythmus passiert, sondern für diese ganzen Vererbungsversuche hat er sich unter Anführungszeichen die falschen Tiere, würde man sagen, aus heutiger Perspektive angelacht als Modellorganismen. Also das ist das eine, die Versuchsreihen gehen über mindestens 5 Jahre und über 5 Jahre muss man diese Tiere halten, die dürfen nicht umkommen und dazu kommt noch, dass man die unter Umweltbedingungen halten muss, also insbesondere die Geburtshelferkröten, die jeweils an den Rande ihrer Existenz bringen, weil die halt in Bedingungen gehalten werden, die für die Tiere sehr unangenehm sind, also besonders heiß, und sie müssen ins Wasser, alles Dinge, die sie nicht tun wollen und wo sie daran sterben können. Und dann kommen noch die ganzen Probleme mit Pilzerkrankungen dazu, beim Froschleich, also es ist wahnsinnig aufwendig. Kamera hat ganz sicher einen grünen Daumen diesbezüglich gehabt und ganz viel Kenntnisse. Er hat praktisch eigentlich schon als Kind, aber als Jugendlicher Tiere gehalten. Es gibt einen Zeitungsartikel über Kamera, als er maturiert hat. Da geht es um seine Tiersammlung oder eigentlich Menagerie. Der hat als 18-Jähriger in der Wohnung seiner Eltern 200 verschiedene Tierarten gehalten, inklusive Nilkrokodil und diverse andere, nicht ganz kleine Viecher, und eigene Apparaturen konstruiert, damit er diese tropischen Tiere halten kann. Also der hat schon eine Ahnung gehabt, hat auch Bücher über Terrarienkunde geschrieben und war seit Gymnasialtagen in diversen Vereinen engagiert, wo es um Terrarienzucht ging und so weiter. Also das spricht auf jeden Fall für ihn, ob er jetzt tatsächlich so ein strenger, methodisch exakt vorgehender Experimentator war. Ich glaube, das ist ein bisschen anzuzweifeln. Also es gibt Berichte auch von Kollegen, die ihm weniger gut gesonnen waren, die behauptet haben, dass er also das mit den Salamandern nicht so genau genommen hat und dann halt entsprechende Tiere halt gebahrt hat, damit halt entsprechende Farbmuster entstehen, wie auch immer. Also was jetzt die wissenschaftliche Genauigkeit anbetrifft, bin ich mir da auch nicht so sehr sicher. Und bei all diesen oder bei den meisten Versuchen sind halt diese Geburtshelferkröten tatsächlich eingegangen, und es konnte genau das, was dem Kamera gelungen ist, nicht erzeugt werden, was natürlich ein bisschen Skepsis schürt und vertieft, dass das alles tatsächlich so passiert ist, wie Kamera behauptet hat. Und es gibt auch quasi alternative Erklärungsversuche. Weil es gibt auch, hat man später dann entdeckt, Geburtshelferkröten, Subarten irgendwo in Spanien, die tatsächlich sich auch im Wasser bahnen und Prunftschwillen haben. Und möglicherweise hat, also ein Verdacht ist, dass Kamera die eingekreuzt haben. Es gibt mehrere Erklärungen. Ich glaube, unterm Strich kann man sagen, diese Salamander-Versuche, Feuersalamander, die sind einerseits umstritten, vor allem auch deshalb, weil sozusagen das Ausgangstier, oder da gab es nicht eines, das irgendwie genetisch identisch gewesen wäre, aus dem dann sozusagen alle weiteren hervorgegangen wären. Also das ist fix, insofern wird das eher beiseite gelegt. Aber es gibt von Karl von Frisch, dem Nobelpreisträger für Pinnentanz, der damals auch an der biologischen Versuchsanstalt gearbeitet hat, ein Paper, in dem er immerhin zeigen kann, dass zumindest in der ersten Generation das durchaus plausibel ist, dass es bei Salamandern zu entsprechenden Farbänderungen kommt, wenn sie auf unterschiedlichem Boden gehalten werden. Also ob sich dann das über mehrere Generationen vererbt, ist höchst fraglich, und da gibt es auch wissenschaftlich in der ganzen epigenetischen Vererbungslehre und in diesen ganzen Studien relativ wenige Anhaltspunkte, aber sozusagen, dass das in einer Generation passiert, das ist mittlerweile, glaube ich, ganz gut erhellt, ob diese Geburtshelferkrötenexperimente je wiederholt werden, wage ich zu bezweifeln. Es kommt auch noch in der Zwischenzeit natürlich dieser ganze tierethische und Umweltschutzaspekt dazu. Also die sind alle natürlich ein bisschen gefährdet. Ich weiß nicht. Also es gibt immer wieder Leute, die anfangen, Geburtshelferkröten zu züchten, um das in irgendeiner Form nachzumachen. Aber das ist natürlich etwas, was zumindest Zweifel an der großen wissenschaftlichen Seriosität von Kamera durchaus führt und nachvollziehbar scheinen lässt. Im Buch von Köstler ist das alles ausgespart. Also der blendet alle Schattenseiten, die Kamera zweifellos auch hatte, aus, eben um diese Sache mit der epigenetischen Vererbung stark zu machen. Wobei das etwas ist, wo man mittlerweile auch mehr molekularbiologisches Wissen darüber hat, wie es funktionieren könnte, also dass da möglicherweise eben Mikro-RNA eine entscheidende Rolle spielt. Also warum zum Beispiel bei Mäusen die Fitness des Vaters epigenetisch an den Nachwuchs vererbt wird. Also das ist ja nicht etwas, was sich in der Samenzelle, in der DNA des Vaters findet, sondern eben epigenetisch. Und da meint man Mikro-RNA quasi als dieses zusätzlich zur DNA
identifizierte
Informationsmaterial zu haben.
Aber mal weg von der Wissenschaftlichkeit seiner Versuche an sich, weil das ist ja quasi nur ein separates Thema. Wir wissen ja jetzt schon, also so wie du gezeigt hast, es hat diese Bärenhöhle gegeben, also es hat tatsächlich Personen gegeben in seinem Umkreis, die ein Motiv gehabt hätten,
genau,
diese Fälschungen durchzuführen. Jetzt frage ich mich aber, jetzt hast du das Buch vor 10 Jahren geschrieben.
Ja.
Irgendwas muss ja getan haben in den letzten 10 Jahren, oder? Sowas, also wenn man sowas schreibt und so tief in diese Materie eindringt, dann lässt einem das ja wahrscheinlich nicht los. Oder wie?
Ja, also es gibt nach wie vor vor allem biologische Fachpublikationen, wo es darum geht, die Plausibilität von Kameras versuchen, einerseits zu zeigen, andererseits zu widerlegen. Was jetzt diese Bärenhöhlengeschichte und meine Lösung des Kriminalfalls anbetrifft, ist mir nichts bekannt, was sich da an neuen Blickwinkeln ergeben hätte. Der Abel-Nachlass ist leider immer noch unzugänglich und andere Materialien sind auch im American Museum of Natural History, soweit ich weiß, diesbezüglich nicht aufgetaucht. Diese Bärenhöhlenhypothese, die zunächst von Fachhistorikerinnen und Fachhistorikern eher bezweifelt wurde, das ist mittlerweile quasi alles bestätigt und als plausibel angesehen worden. Und ich glaube, das lässt sich auch ganz gut erhärten. Und diese anderen Beweismittel, die ich anführe, die stehen jetzt auch nicht weiter in Zweifel. Wie gesagt, die Smoking Gun existiert nach wie vor nicht und meines Erachtens ist es nach wie vor die beste und plausibelste Lösung dieses Kriminalfalls. Es kommen noch ein paar andere Dinge dazu, die das Ganze vielleicht ein wenig erhärten. Also was den Suizid angeht, mit dem wir eigentlich begonnen haben, da bleibt der Köstler ja auch irgendwie ein bisschen offen. Also warum hat er sich jetzt umgebracht? Klar ist, dass die Kamera wahrscheinlich bipolar gewesen ist, ich glaube aber vor allem eher manisch und selten depressiv, aber dann schon auch sehr depressiv. Also er war sicher ein wahnsinnig leidenschaftlicher Mensch und es gibt zwei bekannte Suizidversuche, die er vorher begangen hat. Einmal, weil ihn die Alma Mahler, die seine Assistentin in der biologischen Versuchsanstalt gewesen ist, nicht wirklich erhört hat, also nachdem sie Witwe geworden war aufgrund des Todes von Gustav Mahler, und da hat Kammerer mehrmals damit gedroht, dass er sich am Grab von Gustav Mahler, der sein großes Vorbild war, weil er war auch Komponist, umbringen würde. Das hat aber irgendwie Alma Mahler ihm ausreden können. Und dann gab es weitere Selbstmorde wegen einer sehr tragischen zweiten Ehe mit Anna Wald, einer Malerin, und da hat er zweimal, ich glaube, Veronal geschluckt und das aber wieder erbrochen. Das heißt, es waren zweimal private Verwicklungen. Und was Köstler wusste, aber ausgespart hat, war, dass es wohl auch in dem Fall einen privaten Hintergrund hatte. Also es sind, ich glaube, insgesamt 6 oder 7 Abschiedsbriefe von Kammerer geschrieben worden, weshalb auch auszuschließen ist, dass er irgendwie ermordet worden ist. Auch dazu gibt es Spekulationen. Und der erste Brief, der entdeckt wurde von der geschiedenen ersten Ehefrau, mit der er aber dann wieder zusammenlebte, einer Schauspielerin namens von Widersberg, also geborene von Widersberg. Also die war die Nachbarin, bevor es jetzt zu kompliziert wird, die war die Nachbarin von Grete Wiesenthal. Und die Grete Wiesenthal war die berühmteste Ballerina Wiens und die Begründerin quasi des modernen Tanzes. Und das ist auch einigermaßen gut dokumentiert, die letzte große Flamme von Kammerer. Und hatte mit der wohl auch eine ernstzunehmende Affäre, obwohl die auch verheiratet war, war eine Nachbarin. Und die Tochter von Kammerer, die damals, ich glaube, 17 Jahre alt war, schreibt dem Köstler, dass in dem Brief an die Grete Wiesenthal stand, oder dass das ein Erpressungsversuch war, dass sie mit ihm mit nach Moskau an die Kommunistische Akademie der Wissenschaften geht, weil er braucht da unbedingt weibliche Begleitung.
Wo er hinberufen worden ist.
Wo er hinberufen worden ist, genau.
Kurz vor seinem Selbstmord.
Kurz vor seinem Selbstmord, aber nach der Entdeckung dieser Fälschung, die aber erst wieder kurz vor dem Selbstmord publiziert worden ist, im August 1926 in Nature, und der Selbstmord war im September 1926. Und Kammerer hat sich umgebracht einen Tag, bevor er den Zug nach Moskau besteigen sollte. Also der Köstler verschweigt diese privaten Geschichten, weil die natürlich auch den Kammerer als Person insgesamt ein bisschen exzentrischer noch machen. Und so war er eben auch. Und eben diese zwei anderen Selbstmordversuche waren aus privaten Gründen. Und was auch noch, das ist mir aber erst später aufgefallen, ich habe erwähnt dieses Drama von diesem Lunacharsky.
Ganz am Anfang.
Das, also. Genau, das schon 6 Wochen nach dem Selbstmord vom Kammerer fertig war. Und das ist irgendwie ein bisschen eigenartig, dass der das dann so schnell schreibt. Und meine Vermutung ist, dass es bei dem Berufungstreffen zwischen Kammerer und Lunacharsky, das war im April, Mai 1926, also wo es darum ging, er kommt jetzt im Herbst nach Moskau, dass sich der Lunacharsky damals schon darauf vorbereitet hat, weil der Kammerer ihm gesagt hat, im Jänner ist das entdeckt worden in der biologischen Versuchsanstalt, und es wird wahrscheinlich irgendwann einmal dieses Paper, diesen Artikel von dem Nobel geben, und quasi man muss darauf vorbereitet sein, wenn jetzt die Professur in Moskau antritt, wird es dann diese Publikation geben, die ihn diskreditiert. Und das Drama von Lunacharsky, beziehungsweise die Verfilmung, die auch so eine antisemitische, aber eigentlich nationalsozialistische Verschwörung heraufbeschwört, die hat entfernte Ähnlichkeiten mit dieser Abel-Geschichte. Mhm. Und ich glaube, dass also der Kamera und der Lunacharsky sich in der Weise auch andeutungshalber zumindest darüber ausgetauscht haben, sodass dieser Lunacharsky dieses Drama schon fertig hatte, sozusagen mit dieser politisch motivierten mhm. Verschwörung gegen Kamera, wobei die Pointe des Films ist, dass Lunacharsky in letzter Sekunde die Kamera vor dem Selbstmord bewahrt mhm. und ihn nach Moskau holt. Also den Film kann man auf YouTube sich anschauen. Ich habe die Zwischentitel aus dem Russischen übersetzen lassen, wenn man sonst den Film nicht versteht, weil er ziemlich komplex ist, so wie dieser ganze Fall Kamera. Also das ist auch noch etwas, was für meine Version spricht, die jetzt insgesamt natürlich ein bisschen unbefriedigend ist, weil also diese Geschichte mit Großvater der Epigenetik, also ich würde schon auch anzweifeln, dass das, was Kamera behauptet hat, dass ihm gelungen ist, also über mehrere Generationen erworbene Eigenschaften zu dokumentieren und dass das vererbt wird, dass das wahrscheinlich ein bisschen too much war mhm. und dass er wie auch immer da nachgeholfen hat. Zugleich bin ich aber auch ziemlich überzeugt, dass Kamera nicht der Fälscher gewesen ist, weil er hätte in diesen Abschiedsbriefen auch sagen können, mhm. okay, tut mir leid, es ist mir passiert. Und eben, es gibt diese ganzen Hinweise und zu vielen Zufälle im Zusammenhang mit mhm. Abel und Nobel, die darauf hindeuten, dass das ein antisemitisch motivierter Kriminalfall war, der dann tatsächlich aber auch den Erfolg hatte, den, wenn so war, mhm. Abel intendiert hatte.
Auf jeden Fall eine extrem spannende Kriminalgeschichte und, so wie du gesagt hast, eine sehr exzentrische Persönlichkeit, weil jetzt haben wir vieles schon, du hast mir vieles erzählt, was in einem Buch vorkommt, aber bei weitem nicht alles, weil es gibt ja unfassbar viele kleine Seitengeschichten und aber auch gleichzeitig auch, du machst sehr gut nachvollziehbar, wie das wissenschaftliche Milieu in dieser Zeit in Österreich gewesen ist. Und ja, ich kann allen nur empfehlen, sich dieses Buch zu besorgen. Ich gehe auch davon aus, dass das noch ganz normal erwerbbar ist, oder?
Ich fürchte, nein.
Wirklich? Sonst verkaufe ich meine Ausgabe für 400 Euro.
Es gibt das Buch immerhin noch als E-Book und ich habe mhm. auch noch, bevor es relativ bald, aus welchen Gründen auch immer, vom Verlag, also die Exemplare, die noch waren, vernichtet wurde, so ist es, mhm. vernichtet wurden, habe ich noch ein paar Exemplare. Man kann es auch antiquarisch erwerben, aber um vielleicht noch daran anzuschließen, also ich glaube, dass man an diesem, wir haben jetzt nur über den Kriminalfall gesprochen, dass man halt an der Kamera, wir haben erwähnt, Alma Mahler eben sehr schön zeigen kann, also wie eng da dieses wissenschaftliche und künstlerische Milieu verbunden war. Also die meisten waren irgendwie Doppelbegabungen. Der Hans Pschibram war auch ein ausgezeichneter Maler und Zeichner, hat dann in der Sezession ausgestellt. Also da gab es ein ganz enges Milieu. Das heißt, die kannten sich alle. Seine erste Geliebte war die uneheliche Tochter von Kaiser Franz Josef, mhm. Die Frau Nachowska, die dann den Alban Berg, den Komponisten geheiratet hat, der wiederum deshalb den Kamera gehasst haben. In der Autobiografie vom Kokoschka kommt der Kamera nicht namentlich, aber auch im Zusammenhang mit der Alma Mahler-Geschichte vor. Also es gibt da die unglaublichsten auch persönlichen Verwicklungen und Begebenheiten, die, also wenn man es erfinden würde, würde man als Autor wahrscheinlich gesagt kriegen, dem Autor ist ein bisschen die Fantasie durchgegangen, mhm. aber das war alles in Wien um 1900 möglich. Abgesehen davon, dass es eben auch noch einige biologische Dinge gab, für die Kamera weniger bekannt ist, die ihn, glaube ich, auch noch sehr aktuell machen. Also diese ganze Geschichte, wie wichtig Kooperation mhm. und Symbiosen in der Biologie sind, auch ein Thema, das heute ganz aktuell ist. Auch da war Kamera mehr oder weniger mit ein Begründer dieses Ansatzes. Und das ist auch etwas, was ich versuche, ein bisschen in diesem Buch herauszuarbeiten, während sich halt diese ganze Diskussion sehr auf diese Vererbung erworbener Eigenschaften konzentriert. Und er war halt einfach unfassbar produktiv. Also er starb mit 46 Jahren und hat Dutzende Bücher hinterlassen und also zumindest 5 Druckseiten pro Tag verfasst, ich versucht habe zu rekonstruieren, mhm. abgesehen von den hunderten Briefen, die er allein Alma Mahler geschrieben hat und wahrscheinlich noch Dutzenden anderen Frauen.
Ja, und auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Also dein Buch ist auch sehr unterhaltsam zu lesen. Was ist deine neue Publikation? Das kann man vielleicht auch gleich sagen.
Ja, es gibt ein paar noch Fachartikel, die sich auch noch einmal ein bisschen mit dieser Zeit beschäftigen. Auch noch einmal ein Artikel zur Biologischen Versuchsanstalt, wo nach wie vor so eine größere Monographie fehlt. Aktuell bin ich aber mit einem, weil ich eigentlich Sozialwissenschaften studiert habe und Wissenschaftssoziologe oder Wissenschaftsforscher bin, beschäftige ich mich mit einem Institut, das erst vor ziemlich genau 20 Jahren gegründet worden ist, nämlich dem ISTA, Institute for Science and Technology in Klosterneuburg. Mhm. Das irgendwie ein sehr erfolgreiches, obwohl erst so jung, Institut geworden ist, und da versuche ich noch einmal gemeinsam mit einem Kollegen nachzuzeichnen, wie es möglich wurde, so ein Institut zu gründen und welche Diskussionen es damals gab. Also das war so vor ziemlich genau 20 Jahren wahrscheinlich das im 21. Jahrhundert heftigst diskutierte wissenschaftspolitische Thema. Den Jüngeren sagt es wahrscheinlich gar nichts, aber da wurde darüber gestritten, mhm. ob es sowas wie eine Elite-Universität in Österreich mhm. braucht und ob die, wo sie letztlich landete, in Maria Gugging gut aufgehoben ist. Und ja, das ist
Ich bin leider schon alt genug, um mir an diese Diskussion zu erinnern, auch wenn ich nicht daran teilgenommen habe.
Und das ist insofern auch interessant, weil ich halt mhm. mit den ganzen damals entscheidenden Politikern, egal ob jetzt Wolfgang Schüssel oder Erwin Pröll, Interviews führe und mhm. eben versuche zu rekonstruieren, warum trotz all der ganzen Pannen, die da passiert sind, das trotzdem zu einem sehr guten Forschungsinstitut mhm. geworden ist.
Super. Okay, ja. Lieber Klaus, herzlichen Dank, dass du da warst.
Ich danke ganz herzlich für die Einladung.
Super spannend, danke dir. So, das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich möchte nur nochmal darauf hinweisen, dass dieses Buch wirklich hervorragend geschrieben ist. Bin immer noch absolut begeistert. Und vielleicht, ja, findet ihr es vielleicht in einem Antiquariat. Ansonsten, falls du es bis hierhin geschafft hast, bitte hinterlass uns auch eine Bewertung in einer Podcasting-App, weil das hilft uns tatsächlich, diesen Podcast einfach, ja, für andere auch zugänglich zu machen. Und du weißt, ein Podcast, der nicht gehört wird, macht auch irgendwie keinen Sinn. Ansonsten, ja, geht es jetzt tatsächlich regelmäßig weiter hier im Podcast. In 2 Wochen kommt schon wieder das nächste Gespräch. Stay tuned, ich bin schon sehr gespannt drauf. Ich wünsche dir einen sehr, sehr schönen Tag. Liebe Grüße, Andreas.